Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag. Am Abend des 9. März stürmte ein 35-jähriger Mann in das Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf. Er schoss um sich, tötete 7 Menschen und verletzte weitere 9. Anschließend tötete er sich selbst. Klar ist, der Mann war selbst früher Mitglied dieser Gemeinde, aber vieles ist auch noch unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt weiter und auch die Zeugen Jehovas selbst haben noch viele Fragen. Unsere Reporterin in Hamburg hat die Gemeinde in Alsterdorf besucht. Außerdem in NRW soll einmal ein riesiger See entstehen, dort, wo sich jetzt noch der Braunkohlebagger durcharbeitet, am Tagebau Garzweiler. Das Wasser für diesen See, das soll aus dem Rhein kommen und darum gibt es Streit. Und wir gucken nach Zittau in Sachsen, wo sich der Borkenkäfer so derartig durch den Stadtwald gefressen hat, dass die Waldarbeiter sagen, das sieht hier aus, als wäre ein Panzer durchgefahren. Hier ist Deutschland heute, schön, dass Sie dabei sind. Vor knapp 2 Monaten, da riss ein früheres Mitglied der Zeugen Jehovas in Hamburg seine ehemalige Gemeinde aus den Fugen. Der 35-Jährige stürmte die Gemeindeversammlung. Er tötete 6 Erwachsene, ein ungeborenes Kind und später sich selbst mit einer Waffe, die er legal besessen hatte. Unsere Korrespondentin in Hamburg, Magdalena Neubich, hat die Gemeinde jetzt noch einmal besucht.
Michael Zifidaris ist seit dem 10. März dieses Jahres mehr oder weniger zwangsläufig zum Gesicht und zur Stimme der Hamburger Zeugen Jehovas geworden. Am Tag nach dem Amoklauf hatte er sich auf einer Pressekonferenz bei den Polizeibeamten und Rettungskräften für ihren Einsatz in der vergangenen Nacht bedankt. Seitdem hat er zig Interviews gegeben und versucht, der Öffentlichkeit die Sicht der Zeugen Jehovas auf das Geschehene zu erklären. Wie geht es ihm heute, knapp 3 Monate nach der Tat?
Es steckt uns allen und auch mir noch in den Knochen. Wir haben eine Menge in diesen Tagen erlebt und wir sind noch alle in dem Prozess der Verarbeitung. Aber es geht uns besser, es geht mir besser. Es hilft, mit den Betroffenen, mit den Familien, mit den Überlebenden zusammen zu sein, miteinander zu reden, miteinander zu weinen, aber auch inzwischen auch miteinander zu lachen.
Auch wenn man innerhalb Hamburgs den Eindruck gewinnen kann, dass die Stadtgesellschaft wieder schnell zur Tagesordnung übergegangen ist, erzählt Michael Zifidaris, dass die Anteilnahme nicht nachlasse. Vor allem innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft gäbe es viel Unterstützung. Aus aller Welt kämen weiterhin Briefe und Geschenke an. Aber auch von Nachbarn, Arbeitskollegen oder Schulkameraden der betroffenen Gemeindemitglieder. Die gute Nachricht sei, dass alle Schwerverletzten des Amoklaufs, teils nach einer Vielzahl von medizinischen Operationen, jetzt wieder zu Hause seien und den Umständen entsprechend gut zurechtkämen.
Die Ärzte, die Physiotherapeuten und wer alles dort beteiligt war, haben großartige Arbeit geleistet. Die seelischen Wunden werden, was das Heilen betrifft, deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und so manches wird jemand ein Leben lang begleiten.
Die Zeugen Jehovas verfolgen seit der Tatnacht auch die polizeilichen Ermittlungen genau mit. Es sei ihnen wichtig, dass das Verbrechen systematisch aufgeklärt werde, sagt Michael Zifidaris.
Was wir uns natürlich auch wünschen, ist zu erfahren, was in diesen 2 Jahren, nachdem der Täter die Gemeinde verlassen hat, dazu geführt hat, sich so zu radikalisieren, aus dem Prinzip der Gewaltfreiheit und der Nächstenliebe zu so einer Tat fähig zu sein.
Während unmittelbar nach dem Verbrechen immer mehr Informationen über den psychischen Gesundheitszustand des Täters Philipp F. und seine Weltanschauung bekannt wurden, geht es inzwischen vor allem um die Frage, ob die Tat hätte verhindert werden können. Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde sowie 3 Mitglieder des Schießclubs, zu dem auch der Amokläufer gehört hat. Der Polizeibeamte soll mehrere Wochen vor dem Amoklauf eingegangene Hinweise zur potenziellen Gefährlichkeit von Philipp F. zum Teil nicht dokumentiert haben. Außerdem soll er den Familienmitgliedern, die vor Philipp F. warnen wollten, geraten haben, dies lediglich in einem anonymen Schreiben zu tun. In der Folge führte die Waffenbehörde bei dem späteren Amokläufer nur eine Routinekontrolle durch, anstatt sich weitere Informationen zu beschaffen und die Waffe gegebenenfalls sicherzustellen. Die drei Mitglieder des Schießclubs wiederum stehen im Verdacht, Philipp F. trotz nicht bestandener Prüfung ein Zeugnis ausgestellt zu haben. Entsprechend hätte der Amokschütze mutmaßlich niemals legal eine Waffe besitzen dürfen. Die Zeugen Jehovas verfolgen auch diese Ermittlung mit. Sie möchten die Arbeit der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht abschließend bewerten. Grundsätzlich versuche die Glaubensgemeinschaft, nach vorn zu schauen und den Menschen, die den Amoklauf überlebt haben, eine optimistische Perspektive zu geben.
Wir teilen die Liebe zum Leben und sind sicher, dass nur die Liebe den Hass besiegen kann. Also alles, was diesen Hass nachträglich fördert, und die Bitterkeit, die daraus entsteht, wer da was hätte besser und anders machen können, befördert, tut diesem Heilungsprozess nicht gut. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht wichtig ist, dass auch das lückenlos aufgearbeitet wird.
Darüber hinaus sind Jehovas Zeugen als Glaubensgemeinschaft grundsätzlich politisch neutral eingestellt. Das heißt in der Konsequenz auch, dass sie sich aus der Diskussion rund um das Thema Waffenbesitz heraushalten, sagt Michael Zifidaris.
Wir vertrauen den handelnden Regierungen und Politikern, den jeweiligen Verantwortlichen, dass sie Mittel und Wege finden, die richtigen Schlüsse aus diesen Geschehnissen zu ziehen.
Es sind noch viele Fragen offen, knapp 3 Monate nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg-Alsterdorf. Magdalena Neubich hat die Gemeinde besucht. Im Moment ist es noch ein riesiges Loch, um das es in Nordrhein-Westfalen schon eine Menge Ärger gegeben hat, der auch noch nicht vorbei ist. Der Braunkohletagebau Garzweiler. Aber eines Tages, da soll dort mal ein Naherholungsgebiet entstehen mit einem See, der in seiner Größe in Deutschland nur vom Bodensee übertroffen werden wird. In so einen See, da passt viel Wasser und das soll aus dem Rhein kommen. Per Leitung aus Dormagen, einer Stadt direkt am Fluss, etwa 45 Kilometer von Garzweiler entfernt. Und dort ist man gar nicht begeistert. Felicitas Böselager hat sich das erklären lassen, unter anderem von einer Restaurantbesitzerin.
Hier ist die Strandbar links und am Wochenende haben wir den Bierwagen noch geöffnet, auch mit Biergarnituren, Liegestühlen und sowas, wenn das Bötchen fährt, das liegt dann hier unten.
Carina Siepen führt durch den Außenbereich ihres Restaurants. Das Gasthaus Pivip liegt in Dormagen bei Köln direkt am Rheinufer. Rund 320 Gäste kann die 30-Jährige hier drinnen und draußen bewirten. Sie kommen per Fahrrad vorbei, mit einer kleinen Fähre von der anderen Rheinseite oder mit dem Auto aus umliegenden Städten.
Und geradeaus durch siehst du die Pappelreihen, die quer gehen. Also 600 Meter, wie gesagt. Da soll dann die Entnahmestation hin.
Siepen führt das Restaurant in 4. Generation. Jetzt fürchtet sie um ihre Existenz. Der Grund ist die sogenannte Rheinwassertransportleitung, die 600 Meter von ihrem Gasthaus aus entstehen soll. Von hier aus soll Wasser aus dem Rhein entnommen und 45 Kilometer lang Richtung Tagebau Garzweiler und Hambach gepumpt werden, damit die Tagebaulöcher mit Wasser befüllt werden können. Es ist vor allem der Bau dieser Leitung und ihrer Entnahmestelle, die Siepen Sorgen bereitet.
Es wird ein riesen Baustellenverkehr sein. Laut RWE sollen 18 LKWs die Stunde da lang fahren, also LKWs und Schwerlasttransporter. Die werden hier unten am Deich, also über den Wirtschaftsweg fahren, der ein Teil vom Jakobsweg ist. Wir sind darauf angewiesen auf diesem Weg, weil da extrem viele Fußgänger und Fahrradfahrer langfahren. RWE hat allerdings dazu geschrieben in diese Erläuterung, dass dort kaum mit Fußgänger- und Fahrradverkehr zu rechnen ist, was einfach nicht stimmt.
Außerdem sollen die LKW dann über die einzige Zufahrtsstraße zum Restaurant fahren, fügt Siepen an. Die Pläne, das Rheinwasser in Dormagen abzupumpen, gibt es schon seit Jahrzehnten. Durch den vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohle sind sie jetzt aber konkreter geworden. Siepen hat erst vor kurzem durch Bekannte davon erfahren. Die Nachricht verbreitete sich in Dormagen wie ein Lauffeuer.
Und dann haben noch eine Bekannte von mir und ich haben dann eine Facebook-Gruppe gegründet. Da waren wir dann auch innerhalb von ein paar Tagen auf mehrere hundert Personen. Und daraufhin hat sich RWE hier gemeldet, hat auch eine Informationsveranstaltung angeboten.
500 Menschen sind zu dieser Veranstaltung gekommen, erzählt Siepen und ist stolz auf diesen Erfolg. Die Menschen befürchten eine zu große Lärm- und Verkehrsbelastung. Knapp 10 Minuten mit dem Fahrrad vom Restaurant Pivip entfernt liegt das Rathaus von Dormagen. Hier sitzt der Bürgermeister der Stadt an einem langen Konferenztisch und äußert seine Bedenken bezüglich der Rheinwassertransportleitung.
Also meine Befürchtung ist, dass wir schon große Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, sowohl vor allem während des Baus. Ja, das heißt, wir reden hier über eine Riesenbaustelle, die einmal quer durchs Stadtgebiet über 8 Kilometer geht.
Was, so die Sorge von Erik Lierenfeld, Auswirkungen auf den Tourismus, aber auch auf die Landwirtschaft vor Ort haben kann. Denn der Bau würde viel landwirtschaftliche Fläche in Anspruch nehmen, so der Bürgermeister.
Und das letzte Argument ist in der Tat das Thema Pumpstation. Es geht um Geräuschemissionen, wo die Menschen sich Sorgen drum machen, aber auch einfach das Landschaftsbild. Und wenn Sie mal am Rhein spazieren waren und gerade auf Dormagener Seite, da können Sie wirklich durch die Natur gehen. Und das ist etwas, was uns auch hier ausmacht. Und das sind so die Befürchtungen, die wir haben, dass wir da negative Auswirkungen haben.
Deshalb prüft der Bürgermeister gerade rechtliche Schritte gegen die Leitung. Sein Ziel dabei ist aber nicht, die Leitung zu verhindern, sondern die Auswirkungen für die Bevölkerung möglichst gering zu halten. Die Dormagener bekommen bei ihrem Protest Unterstützung des BUND. Neben verschiedenen Umweltschutzaspekten gibt es auch Bedenken bezüglich des Rheinpegels, sagt Dirk Jansen, der Geschäftsführer vom BUND NRW. Schließlich habe die Binnenschifffahrt schon in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten mit einem zu niedrigen Rheinpegel zu kämpfen gehabt.
Und wenn jetzt natürlich zusätzlich Wasser entnommen wird, dann ist das auch nicht gerade förderlich. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie sich das perspektivisch weiterentwickelt. Also das sind alles Probleme, die ja nicht nur kurzfristig relevant sind, sondern wenn sie Befüllzeiträume von 50, 60, 70 Jahren mal zugrunde liegen. Ich weiß nicht, auf welchem CO2-Emissionspfad wir dann sind.
RWE sagt dazu, dass sie diese Berechnungen mit haben einfließen lassen. Der Abfluss würde nicht zu weiterem Niedrigstand im Rhein führen. Außerdem sei es ihre Aufgabe, den Tagebau und seine Folgen für die Region ökologisch verantwortbar zu Ende zu bringen. Die Flutung mit dem Rheinwasser sei dabei die einzige mögliche Option, sagt Konzernsprecher Guido Steffen.
Rekultivierung ist ja für uns nichts Neues. Auch Seen anlegen ist für uns nichts Neues. Das machen wir schon seit Jahrzehnten und das wollen wir auch so weitermachen und so das Thema Braunkohle hier in dieser Region auch zu Ende bringen.
Die Diskussion in Dormagen wird damit aber nicht abebben. Vor allem aber verdeutlicht sie die weitreichenden Folgen des Braunkohleabbaus, selbst dann, wenn keine Kohle mehr gefördert wird.
Felicitas Böselager war das über viel Wasser, das aus dem Rhein nach Garzweiler fließen soll und für ziemlich viel Ärger sorgt. Er liest sich traurig, der Waldzustandsbericht von Sachsen aus dem vergangenen Jahr. Mehr als 180 Waldbrände im Sommer und noch nie gab es so viele tote Bäume. Es ist vor allem der Borkenkäfer, der tiefe Wunden gerissen hat ins Zittauer Gebirge etwa. Das ist Deutschlands kleinstes Mittelgebirge. Und die Forstleute dort sind einfach nur noch frustriert. Unser Reporter Michael Franzen hat einige von ihnen getroffen.
Oben ist noch ein aktuelles Nest, was ich jetzt gerade aufarbeite.
Er hat alle Hände voll zu tun, Thomas Krause, mehr als dem Sachsen lieb ist. Schon den ganzen Tag sitzt der Waldarbeiter im Cockpit seines Harvesters, des Holzmähdreschers. Fällt im Stadtwald von Zittau eine Fichte nach der anderen, pro Tag rund 200 Bäume. Es sind kranke Bäume, befallen vom Borkenkäfer.
Ist ganz schlimm. Wenn die fliegen, kann man keine Schnitte essen. Das ist wie so ein Schwarm Mücken, bloß in größer.
Es sieht so aus, als wenn ein Panzer durch den Wald gefahren ist. Ne?
Wenn ein Harvester erst einmal loslegt, ergänzt Revierleiter Matthias Forkbar. 2-3 Mal die Woche schaut der stellvertretende Leiter des Zittauer Forstamts in seinem Revier vorbei, um zu sehen, was der Übeltäter so treibt.
Hier ist einer. Das ist der sogenannte Buchdrucker. Ja, größer ist der nicht. Hier laufen sie. Jetzt werden sie munter.
Wenn es wärmer ist als 16 Grad. Der mit 50er pult an der Rinde einer gefällten Fichte. Die zickzackförmigen Streifen im Holz, das war der Borkenkäfer.
Hier hat er festgestellt, oh, riecht gut, schmeckt bestimmt auch gut. Hat er sich überall schon wieder eingebohrt hier. Das ist jetzt, sage ich mal, für uns eigentlich ein glücklicher Umstand. Wenn wir jetzt zeitnah das Holz verkauft kriegen, aus dem Wald rauskriegen, dann nehmen wir den Borkenkäfer natürlich aus dem Wald mit raus.
Mensch gegen Insekt, Förster gegen Borkenkäfer. Im Wettlauf mit der Zeit hat der Käfer häufig die Nase vorn. Rund 4200 Hektar groß ist der Zittauer Stadtforst, davon rund die Hälfte Fichte, 1000 Hektar abgeholzt. 1000 Hektar, das sind umgerechnet rund 1400 Fußballfelder. Die Gründe dafür? Der Mann, der zu DDR-Zeiten Forstwirtschaft studiert hat, hebt die Hände. Die letzten Sommer leg forkbar los, seien zu trocken und heiß gewesen, die Niederschläge ganzjährig zu niedrig. Schlecht für empfindliche Nadelbäume, prima für den Borkenkäfer. Und als wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, kommt noch hinzu, dass seine Vorgänger auf Monokulturen setzten, Fichtenmonokulturen.
Flächig Altholzblöcke, Fichte an Fichte, wo der Borkenkäfer, ich sag manchmal spaßeshalber, praktisch zu Fuß gehen braucht. Er braucht gar nicht mehr fliegen, also er hat ja die nächste Fichte 2 Meter entfernt stehen.
Forkbar hat sich auf einen Baumstumpf gesetzt, eine kurze Verschnaufpause, bevor es zurückgeht ins Büro. Er holt tief Luft. Natürlich gäbe es auch noch schöne Ecken im Wald, erklärt er, mit wildromantischen Schluchten, intakten Mischwäldern, Stille. Der Förster liebt das, der durchschnittliche Wanderer und Mountainbiker auch. Harvester nur bedingt. Es reicht nicht, wenn die Monster Wanderwege durchpflügen und Matsch und Geröll zurücklassen. Die Reaktionen darauf unterschiedlich. Einige zeigen Verständnis, andere kommen ihm mit klugen Ratschlägen.
Ja, ihr müsst ja das Käferholz rausholen, aber könnt ihr das nicht im Winter machen? Wo ich dann immer sage, ja, in welchem Winter denn? Wir haben ja keinen Winter. Ja, das sind Konflikte, die gibt es aber nicht erst seit wir mit dem Borkenkäfer zu tun haben hier, sondern die hatten wir vorher auch schon. Und dann mit Wanderern oder Mountainbike-Fahrern Schwierigkeiten bekommen haben.
Weniger Fichten, mehr Zedern und Tulpenmagnolien, eine Laubbaumart aus Nordamerika. Auf den Flächen, die Forkbars Leute freischaufeln, pflanzt das Forstamt neue Baumarten an, hitzeresistentere Arten. Pro Jahr 20 Hektar. Mehr schaffen sie nicht.
Das Wettrennen haben wir verloren, ja. Muss man so ehrlich sagen.
Aktuell ist es natürlich so, dass unsere ganzen Förster natürlich an der Stelle auch schon an der Schmerzgrenze angekommen sind, was noch leistbar ist.
Konstatiert unten im Tal Zitters Oberbürgermeister Thomas Zenker. Dass seine 20.000 Einwohnerstadt einer der größten kommunalen Waldbesitzer Sachsens ist, hat historische Gründe und war bislang ein Segen für seine Gemeinde. Gut 100.000 Euro hat sein Stadtkämmerer durchschnittlich im Jahr durch den Holzverkauf eingenommen. In den letzten Jahren sogar mehr, wegen des ganzen Schadholzes. Kurzfristig, konstatiert der Rathauschef, sei das vorteilhaft, langfristig weniger.
Das Problem ist eher, dass wir aktuell zu viel einnehmen, also mehr als gesund ist. Auf lange Frist betrachtet ist es so, dass wir aktuell so viel Holz aus dem Wald holen, dass es absehbar ist, dass in wenigen Jahren wir nicht mehr genug Geld aus dem Holzverkauf bekommen, sondern unseren Forstbetrieb selbst finanzieren müssen, und zwar als Zuschussgeschäft.
Und dann, Zenker hebt die Hände, weiß auch er nicht.
Das wird die große Frage werden. Also das wird eine ganz große Frage werden, weil ich natürlich nicht eine Stadt hier habe, in der wir reichlich mit Geld gesegnet sind. Und wenn es ganz hart kommt, muss man genau diese Diskussion führen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe aktuell nicht so da den Drang dahin, dass Leute das wirklich wollen.
Den Verkauf von Teilen des Stadtwaldes. Und selbst wenn, Zenker schüttelt den Kopf, er würde da nicht mitmachen.
Nie. Kommt nicht in Frage.
Die Zittauer sind verzweifelt, weil ihnen der Borkenkäfer den Wald wegfrisst. Unser Reporter aus Sachsen, Michael Franzen, hat berichtet. Das war Deutschland heute am Donnerstag. Ich bin Steffi Orbach. Ihnen einen schönen Nachmittag.